Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur Sonntagsrunde am 17. Dezember 2023. Heute ist übrigens der offizielle Brüder-Wright-Gedenktag in den USA, denn heute, vor 120 Jahren, hat der erste motorisierte Flug dieser beiden Pioniere der Luftfahrt stattgefunden. Doch statt Stolz auf diese epochale Errungenschaft bekommen wir heute Flugscham gepredigt. Besonders gern von schulschwänzenden Schnöseln und öffentlich-rechtlichen Heuchlern, die in den Ferien um die Welt jetten und das dann auf Facebook posten. Auf diese Weise bekommen wir hier immer neuen Stoff zur Unterhaltung und darüber wollen wir uns natürlich auf keinen Fall beschweren. Jetzt aber erstmal zu unserem heutigen Sponsor. Das ist die Winkelmann-Gruppe, die im nördlichen Sachsen-Anhalt Apotheken und Pflegedienste betreibt. Die jeweiligen Adressen finden Sie im Internet unter winkelmann-gruppe.de. Winkelmann schreibt sich mit CK. Die Winkelmann-Gruppe ist Ihr kompetenter Ansprechpartner bei Fragen rund um Gesundheit und Pflege. Und zu den Apotheken gehört auch ein Online-Shop, bei dem Sie rund um die Uhr bestellen können. Und dann werden Sie in Stendal und Umgebung ruckzuck beliefert, meistens noch am selben Tag. www.winkelmann-gruppe.de, das ist die Adresse unseres Werbepartners. Und damit kommen wir sofort zu unserer Diskussion über ein paar besonders denkwürdige Nachrichten der vergangenen Woche. Und ich begrüße den Journalisten und Osteuropa-Kenner und seit neuestem Ressortleiter Geopolitik bei der Berliner Zeitung, Thomas Fassbender. Den Blogger und Corona-Lügenaufklärer der ersten Stunde, Henning Rosenbusch. Sowie den Pionier der deutschsprachigen freien Medien und Herausgeber von Tichys Einblick, Roland Tichy. Weihnachten steht vor der Tür, bei der Post wimmelt es von Geschenkpaketen, aber Vorsicht, der deutsche Zoll ist wachsam und beschlagnahmt alle Weihnachtspakete aus Russland. Typische Geschenke wie Parfum, Spielzeug oder Bücher, zack, wird alles eingezogen, wenn die Sachen aus Russland kommen, denn die EU hat ja einen Boykott verhängt und da ist es ganz egal, ob die Empfänger Privatleute sind, die mit Putin nichts am Hut haben. Und der deutsche Zoll hat schon verlauten lassen, Ausnahmen für Weihnachtsgeschenke werden nicht gemacht. Thomas Fassbender, angesichts solcher Entschlossenheit ist Putin aber bald erledigt, oder?
Ich habe es nicht glauben können. Ja. Es ist ja in der Berliner Zeitung gestern oder vorgestern erschienen. Und die haben zum Glück einen Link mitgeliefert auf die Webseite zoll.de. Dort kann man also wirklich unter Fachmeldungen, Geschenksendungen aus Russland lesen, dass Waren, die Zitat typischerweise innerhalb von Geschenksendungen sein können, wie beispielsweise Zellstoff und Papier, Holz und Holzwaren, Steine, Zigaretten, Kunststoff und so weiter, nicht und zwar auch nicht von Privatpersonen aus Russland an Privatpersonen im Zollgebiet der Union verschickt werden dürfen. Also mir fällt da nichts mehr ein. Ja. Ich sehe das als einen Auswuchs des Versuches, wirklich bis tief in die Bevölkerung hinein einen Keil zwischen den wertetreuen Westen und das böse Russland zu treiben. Ich kann das anders als sarkastisch nicht mehr kommentieren.
Es ist zum Glück nicht der ganze Westen, sondern unsere Schweizer Hörer haben es ein bisschen besser. In der Schweiz gilt das nicht, da greift diese Sanktion offenbar nicht. Ich will nicht sagen, dass der Schweizer Zoll schläft, aber jedenfalls ein bisschen Spielzeug aus Russland kommt noch durch. Aber es scheint ja wirklich eine Verkehrung aller Kategorien zu sein, dass man das für kriegswichtig hält. Denn da steht es ja, Sie haben es auch zitiert gerade bei dieser Zoll-Webseite, auch Güter für persönliche Zwecke brächten Russland erhebliche Einnahmen und ermöglichten dem Land Handlungen, die die Ukraine destabilisieren.
Ja, es ist jenseits aller Vernunft und aller Maßstäbe. Man kann das also als Schildbürgerei interpretieren. Man kann das genauso als Versuch interpretieren, wirklich eine Art von totalitärem kollektivem Denken den Menschen beizubringen. Kauft nichts Russisches, denn alles Russische finanziert den Krieg. Also da kommen böse Assoziationen hoch. Und ich weiß nicht, ob in jedem einzelnen Fall die entsprechenden Verantwortlichen der politischen Elite oder in diesem Fall der Zollelite sich dieser Sache bewusst sind.
Bei aller Komik, die Sache hat natürlich jetzt auch einen fast ernsten, tragischen Hintergrund, wenn man sieht, wie sich das Kriegsgeschehen entwickelt hat. Also es ist ja ganz eindeutig, das, was wir hier im Kontrafunk eigentlich seit Beginn schon in Zweifel gezogen haben, nämlich dass ruckzuck der Westen Russland mal kurz von der Landkarte tilgt oder was immer die vorhatten, das scheint nicht ganz so zu funktionieren. Jetzt war Selenskyj gerade in den USA, hat einen symbolträchtigen Auftritt beim US-Kongress und er barmt natürlich um eine Menge Geld. Das scheint nicht ganz so zu gelingen, Roland Tichy. In Amerika gelingt es nicht. Gelingt es denn noch in Europa?
Das muss man schauen. Also Tusk, der neue, seit vergangener Woche Regierungschef Polens, ist jedenfalls bereits in die baltischen Staaten aufgebrochen. Und es ist klar, dass sich hier die neue Verteidigungslinie bilden muss, offensichtlich, um da eben nicht auch überrollt zu werden von den Geschenkeversendern. Da bildet sich jetzt die zweite Rückfalllinie offensichtlich bereits, wenn eben Putin tatsächlich das tut, was er will, durchzumarschieren. Und dann ist natürlich die nächste Frontlinie Litauen, das Baltikum, Polen.
Glauben Sie das wirklich, dass Putin das als nächstes dann vorhat?
Das hat er ja erklärt, immer wieder. Ich meine, warum sollte er das nicht tun? Ich meine, mit seiner Ideologie, dass das alles heimgehört zu Russland, da gehört das Baltikum ja gewiss dazu. Ich meine, ich berichte nur, was die polnischen Medien im Augenblick berichten. Es mag uns nicht gefallen. Tusk ist da unterwegs, ist also nicht nach Berlin gefahren oder auch nicht nach Moskau oder auch nicht nach Paris, was nahe gelegen hätte, sondern er fährt bewusst in dieser Mission in die baltischen Staaten.
Herr Fassbender.
Ich kenne natürlich dieses verbreitete Urteil, was ich als Vorurteil bezeichne, Herr Tichy.
Nun Moment, ich habe eine Nachricht wiedergegeben, die Nachricht eines gewissen Regierungschefs, der eine Reise unternimmt mit der Begründung.
Die Nachricht basiert aber auf der Beurteilung einer Situation, in diesem Fall auf der Beurteilung der Absichten des russischen Präsidenten oder seiner Umgebung oder der russischen Elite, weiter nach Westen zu marschieren, als er es bisher getan hat. Bei mir kommt da immer ein Moment des Sarkasmus rein, weil ich dann auch die Frage gerne stelle, ja, macht er bei der Oder Halt? Macht er wenigstens das nächste Mal bei der Elbe Halt?
Ja, hoffentlich nicht. Ich finde das ganz hübsch, wenn er dieses dreckige Berlin da mitnimmt.
Na gut, wir wollen nicht so sehr ins Humorische hinein, weil das natürlich ein ernstes Thema ist. Aber es gibt mindestens genauso viele Gründe, davon auszugehen, dass Russland keine europäischen Ambitionen auf NATO-Gebiet hat, wie Gründe anzunehmen, dass es das im Hinterkopf gerne möchte. Wir können diese Diskussion hier führen, die führt uns leider nicht zu einem Ende. Was ich sagen würde, was sehr wichtig ist, ist, dass allen Hörern und Lesern und allen Konsumenten von Medien und Nachrichten bewusst ist, dass es nicht in Stein gemeißelt ist, dass Russland, Europa und Deutschland fressen will.
Dem würde ich zustimmen. Es ist nicht in Stein gemeißelt. Es hängt davon ab, wie man sich da verhält.
Und wie würden Sie vorschlagen, soll man sich verhalten, Roland Tichy? Denn bis jetzt hat man ja alles das getan, wovor Putin gewarnt hat. Also Russland ist ja ein Reich, das im Unterschied zu Amerika nicht von Weltmeeren umgeben ist und deswegen immer irgendwelche Grenzen hat mit anderen Ländern, die geschützt werden müssen. Und dann hätte man gerne da so eine neutrale Gegend dazwischen. Das wurde ja lange angekündigt, dass also die Ukraine jetzt nicht zur NATO und so weiter gehören soll. Das hat man ja alles ignoriert. Würden Sie sagen, der richtige Schritt wäre aber nun gerade das zu tun, also in die NATO rein und alle angrenzenden Staaten, Finnland hat es ja nun auch schon gemacht, in die NATO?
Naja, Sie haben es ja völlig richtig beschrieben, was die geopolitische Absicht ist. Das ist das Problem, dass Russland auf der Ost-West-Achse keinerlei Grenze besitzt. Das hat es ja versucht, einen Eroberern relativ leicht gemacht, zumindest bis nach Moskau oder kurz davor zu kommen. Also das Fehlen irgendeiner geografischen Barriere, eines großen Flusses oder eines nicht überquerbaren Gebirgszuges oder so. Und das ist das alte Trauma Russlands, weswegen es ja schon seit der Zarenzeit mit dem Baltikum bis zur Ostsee, weil dann eben war der Raum geschlossen. Und die Geografie hat sich, glaube ich, seither nicht wirklich geändert. Und wer diese ja auch zitieren, die geopolitische Überlegung der Grenzenlosigkeit des Ost-West-Raumes aus Perspektive Russlands. Wer also dieses Zitat einsetzt, dann ist eben die Ostsee die Grenze des russischen Raums.
Henning Rosenbusch, Russland braucht den Krieg ganz offensichtlich, um sich Spielraum zu verschaffen Richtung Westen. Aber der Westen braucht den Krieg offensichtlich auch, aus Gründen, die wir vielleicht mal erörtern könnten.
Ich möchte zu den vorherigen Fragen noch was sagen. Ich habe von Beginn an den Krieg auch vom Ende her gedacht und ja, habe halt so das positivste Szenario, was man sich im Westen eben vorstellen konnte. Also man wollte ja auch eben nicht, dass die Ukraine bis Moskau durchmarschiert. Aber das beste Szenario war eben die Rückeroberung der Krim. Und dann stelle ich mir so vor, wie die ukrainische Armee, also die ganzen Gebiete, die Russland nach dem Einmarsch eingenommen hat, zurückerobert hat und sich Richtung Krim aufmacht. Und die Krim ist im russischen Bewusstsein russisch. Und die Krim wird im Kreml gedacht, dass sie russisch ist. Und ob da jetzt ein Putin ganz vorne steht oder ein ganz anderer, ich glaube, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ich glaube, diese Krim ist die rote Linie Russlands gewesen. Oder das ist jetzt meine persönliche Interpretation, vielleicht war die auch schon in den Ostgebieten, die eingenommen wurden, oder in den östlichen ukrainischen Gebieten. Und ja, was wäre dann passiert? Also was hätte der Kreml getan? Was wäre gewesen, wenn dann eine ukrainische Armee sich in Richtung Rückeroberung der Krim aufmacht? Und ich möchte nicht, dass eine Atommacht, und da spreche ich jetzt nicht auf die strategischen Atomwaffen an, sondern auf die taktischen Atomwaffen, die es ja auch in Russland in Massen gibt, ja, wäre es vielleicht möglich, dass dann taktische Atomwaffen eingesetzt werden. Also taktische Atomwaffen sind begrenzt von der Wirkungskraft her auf einige Kilometer, werden eben taktisch eingesetzt gegen Streitkräfte, die sich eben konzentrieren auf gewisse Gebiete. Die Ukraine hätte keine Möglichkeit gehabt zu antworten. Was wäre die Antwort des Westens gewesen? Wäre dann wirklich hier das Eskalationspotenzial gewesen? Also ich habe mir, so sehr ich mir Mühe gegeben habe, keinen zumindest ungefährlichen Ausgang dieses Krieges mit dem Ding, dass die Ukraine die Krim wieder kriegt, habe ich mir nie vorstellen können. Und deswegen war dieser Krieg von Beginn an für mich verloren gegen Russland. Und jetzt vielleicht mal zu deiner Frage zu kommen, kannst du dich vielleicht nochmal wiederholen, damit ich jetzt nicht nichts Falsches beantworte?
Die Frage war, ob der Westen auch den Krieg braucht. Und der Gedanke dahinter ist natürlich, dass wir ständig in Atem gehalten werden mit organisierten Notständen. Also wir haben es ja jetzt zum Schluss auch noch mit der Haushaltspolitik in Deutschland zu tun gehabt. Da spielen ja Notlagen eine ganz besondere Rolle. Aber ganz generell hat man ja den Eindruck, dass die Bevölkerungen weitläufig wuschig gemacht werden. Am Anfang war es mit Corona, werden wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, als das Corona Narrativ so langsam abebbte, schien man irgendwas Neues zu brauchen und die Idee, ja, dann haben wir halt einen Krieg, die lag nahe und genauso kam es.
Ja, ich hoffe jetzt nicht, dass es so weit geht, aber natürlich, also dieser Krieg hat sich ja abgezeichnet. Es gab ja mehrere Zeichen auch aus Moskau. Es war jetzt keine Prophetie zu sagen, nachdem was im Vorfeld passiert ist, eben auch mit diesem Brief, der aus Moskau kam an die westlichen Botschaften. Dass es eben eskaliert und ich hoffe jetzt nicht, dass der Westen darauf von vornherein aus war. Ich weiß nicht, ob der Westen diesen Krieg braucht. Ich weiß nicht, ob die USA diesen Krieg braucht. Ich weiß nicht, ob vielleicht speziell Biden diesen Krieg braucht. Die USA ist dick investiert mittlerweile in der Ukraine. Ich denke, diese Investments will man auf keinen Fall verlieren. Jetzt hat man die Republikaner am Hals und die da eben wohl einen Strich durch die Rechnung machen wollen, was die weitere Finanzierung angeht. Ich denke, das Ding ist ohnehin auf verlorenen Posten und frage mich, was man denn jetzt noch erreichen will, wenn jetzt wirklich die USA als Geldgeber noch zusätzlich aussteigen, wo auch doch wirklich in Europa sehr kontrovers über diesen Krieg mittlerweile diskutiert wird. Und man hat ja auch an der Abstimmung gestern gesehen in Bezug auf Orbán, was da los ist und wie das heute wieder uminterpretiert wurde. Ja, also es hieß ja am Anfang, er ist rausgegangen, damit abgestimmt werden kann. Mittlerweile heißt es ja, er wurde rausgeschickt. Damit düpiert man ihn noch mehr. Also da ist auch großes Konfliktpotenzial innerhalb der EU. Und wenn die das jetzt alleine finanzieren soll, ja, ich weiß nicht, natürlich, wenn da jetzt Deutschland sagt, wir übernehmen alles, wie so oft, dann mag das noch funktionieren. Aber wie gesagt, auch wenn ich dann weiterhin vom Ende her denke, man steht vor der Krim, also was schon für mich sehr unwahrscheinlich ist, also dass man diesen Krieg an der Grenze Russlands konventionell so weit vorantreibt, dass man eben dann vor der Krim steht, ohne eben NATO-Soldaten einzusetzen. Die NATO ist konventionell Russland sehr überlegen, aber die NATO kämpft ja eben nicht. Es kämpft ja eine schwer gebeutelte ukrainische Armee. Egal, was man denn jetzt tut, mal abgesehen von der völligen Eskalation, sehe ich nichts, wie man diesen Krieg am Ende gewinnt. Und dann wäre ich eher dafür, dass das Sterben gleich aufhört als später.
Weil Henning Rosenbusch jetzt schon gerade die EU-Beitrittsverhandlungen angesprochen hat, gehen wir mal einen Schritt weiter. Bisher waren wir ja nur bei der NATO. Roland Tichy, was würde das denn bedeuten mit einer Ukraine als EU-Mitglied, mit dem korruptesten Land, das man sich so vorstellen kann?
Also jetzt mal ein paar Dinge in die richtige Reihenfolge. Es ist nicht so, dass die Ukraine losgezogen ist, die Krim zu erobern, sondern es ist so, dass Russland die Krim erobert hat. So, das ist immer ein Fakt, das muss man mal so schlicht ergreifend feststellen. Also die Aggression ist schon aus Russland losgegangen und es ist eben diese Philosophie, die auf meiner Meinung nach überalterten Vorstellungen von geopolitischen Räumen fußt, dass man eben dieses Ganze abräumen da muss. Also es ist nicht so, dass der Westen beschlossen hat, wir erobern jetzt die Krim. Es ist andersrum. und Träume von der Rückeroberung des verlorenen Gebiets der Ukraine mag es in Kiew gegeben haben, selbstverständlich. Ich glaube, außerhalb von Kiew hat es eigentlich niemand geglaubt. Man hat also den Verlust gewissermaßen der Ukraine an Russland mehr oder weniger eingepreist und war da bereit. Und jetzt ist eben die Frage, wenn es so kommt, wie man hier die hoffnungsvollen Worte hört, wo kann man das Ding dann stoppen? Gehören da jetzt diese russischen Eroberungen im Donetsk dazu? Wie ist es links und rechts vom Dnieper dann zu sehen? Und wie weit geht es dann weiter? Was ist mit Kiew? Darf das noch sich selbst regieren oder wird es wieder unterworfen? Wie es ja ursprünglich im Februar vor 2 Jahren das Ziel war, die Stadt zu besetzen. Also das sind jetzt die Fragen, um die es geht. Ja? Und manche fürchten noch weiter westlich. Also darf Kiew noch die Hauptstadt eines unabhängigen Staates sein oder wird es wieder russische Provinz und entsprechend behandelt? Also das sind jetzt die Fragen, die tatsächlich auf dem Tisch liegen. Und da muss man nichts hoffen und nicht bangen, sondern muss man einfach nüchtern auf die Landkarte schauen und sagen, das ist das Kriegsziel, das offenkundig ist Moskaus, nämlich zumindest Kiew. Gut, darum geht's jetzt.
Aber meine Frage war ja gerade nach einem möglichen EU-Beitritt.
Ach so, ja, beim EU-Beitritt ist natürlich ein politisches Signal, um zu sagen, Europa will das so nicht hinnehmen. Und ich stehe da Viktor Orban zu, dass er recht hat mit der Frage, und wie machen wir das dann eigentlich? Das ist ja seine Überlegung. Orban klagt ja gewissermaßen einen Plan ein. Wie gehen wir damit jetzt um, dass dem politischen Signal eines Beitritts Schritte folgen müssen, die einen Haufen Geld kosten, für die Ukraine möglicherweise gar nicht in der Lage ist, sie zu erfüllen und so weiter und so fort. Also im Augenblick stellt man ihr gewissermaßen einen Blankoscheck aus, ohne irgendeine politische Vorstellung zu haben, wie viel Ukraine gibt man verloren und wie weit darf Russland nach Westen.
Henning Rosenbusch.
Ja, ich fühle mich etwas falsch interpretiert. Ich habe nicht jetzt irgendwie beschrieben aus meiner Sicht, ob die Krim zu Russland gehört oder nicht, sondern ich habe beschrieben, wie im Kreml gedacht wird. Ich meine, klar, da können Sie eine andere Meinung dazu haben, aber...
Ja, das mag ja so sein, aber muss ich das hinnehmen?
Ja, ja, natürlich, aber man muss natürlich auch sehen, dass da eben eine Großmacht ist mit entsprechenden Waffen und dann muss man sich natürlich auch überlegen, wie weit gehen die, um ihr Russland, ihre Krim zu verteidigen oder darf man das nicht mehr?
Ja, natürlich. Sie haben sie ja gerade erobert und sie werden die Beute versuchen zu verteidigen. Das ist doch klar.
Ich verstehe Ihren sprachlichen Ansatz, aber das, was 2014 war, wäre dann wirklich die erste aggressive Eroberung eines Territoriums ohne einen einzigen Schuss. 2014 ist die Krim ohne einen einzigen Schuss, ohne ein einziges Blutvergießen zu Russland gekommen. Natürlich können wir der Ansicht sein und sagen, wir müssen jetzt die Ukraine in die Lage versetzen, die Völkerrechtsordnung von 1991 wiederherzustellen. Wir könnten auch sagen, wir müssen das auch mit eigenen Soldaten, wenn wir moralisch wirklich so überzeugt sind, dass das richtig ist. Warum sterben nur Ukrainer dort? Ja? Ich finde, wir müssen ein paar Dinge zurechtrücken, was die Zukunft der Ukraine betrifft. Da bin ich völlig auf Ihrer Seite. Das ist sehr unsicher, weil wir nicht wissen, welche wirklichen Strategien und ob überhaupt Putin wirkliche Strategien verfolgt, konkrete Strategien. Eines ist allerdings klar, und das sind 2, 3 Dinge. Das eine ist, die Krim ist 2014 friedlich zu Russland gekommen. Damit sage ich nicht rechtsgemäß und so weiter, aber friedlich.
Zweitens, sie ist nicht friedlich gekommen, sie ist besetzt worden. Sie ist mit Soldaten und Panzern überrollt worden.
Ich war 2-mal auf der Krim und Sie können davon ausgehen, dass ich ein Mensch normaler Intelligenz bin und mich nicht von irgendwem einlullen lasse. Und das war keine Eroberung, das war keine militärische Eroberung und dann vor allem ohne einen Schuss. Also es hätte sich doch irgendwer auch wehren können. Das Zweite ist noch einmal Baltikum. Das Baltikum ist 2004 in die NATO gekommen. Ich habe damals in Russland gelebt. Russland hat mit den Zähnen geknirscht, aber es hat das akzeptiert. Und das Dritte ist, Russland wird, solange der Artikel 5 glaubhaft hält, solange der US-Atomschild glaubhaft nach außen projiziert wird, wird Russland kein NATO-Land angreifen.
Naja, dann hoffen wir das mal. Und jetzt bleiben wir mal bei den Fakten. Ich bin nicht für die Eroberung der Krim, sondern hier wird so getan, als ob es im Augenblick ein Kriegsziel wäre, die Krim zurückzuerobern. Die Reihenfolge haben Sie richtig beschrieben. Die Krim wurde besetzt, die Ukrainer haben gemault, dann wurde ein weiterer Teil der Ukraine militärisch vor 2 Jahren erobert. Und jetzt ist es die Frage, wie weit noch? Ich weiß gar nicht, warum Sie immer über die Krim reden. Über die Krim denkt doch keiner faktisch mehr nach. Das ist doch längst gegessen.
Ich habe gerade eben über die restliche Ukraine geredet.
Genau, Sie haben mir einen Vortrag gehalten über Ihre Perspektive aus der Krim, auf der Sie zweimal auf Besuch waren, wie ich gelernt habe. Sie haben mir einen Vortrag über die Krim gehalten, die angeblich so friedvoll an Russland gefallen ist. Ist mir egal, verstehen Sie? Darum geht's nicht. Es geht nicht um die Krim, sondern es geht um die Frage, wie geht's eben weiter mit einer militärisch angeschlagenen Ukraine? Was ist mit Kiew? Was ist mit weiteren westlichen Regionen? Und wie geht's dann weiter?
Und jetzt nochmal zu meinem EU-Beitritt, nachdem ich schon gefragt habe, ist das denn auch eine Perspektive des Weitergehens? Also Sie hatten ja vorhin von den überalterten Vorstellungen von geopolitischen Räumen gesprochen. Inzwischen verstehe ich, es geht um einen symbolischen Akt. Diese EU-Beitrittsverhandlungen, ja, seien wir ehrlich, die stehen jetzt nicht an für morgen. Aber ganz offensichtlich muss man ja, wenn man A sagt, vielleicht auch einen Plan haben, wie man B realisieren kann. Und dann stellt sich die Frage, was ist das für eine Ukraine, mit der wir es da zu tun haben? Ich habe vorhin das Land korrupt genannt, ist ein bisschen pauschal, aber es ist zumindest auch unter dem jetzigen Regime, ich sage bewusst Regime, weil es totalitäre Züge hat, weil die Kirche unterdrückt wird, weil eine Zensur ohnegleichen herrscht, weil die Leute eigentlich landesweit hinter vorgehaltener Hand nur noch sprechen und ganz leise. Also es sieht natürlich nicht so aus, wie man sich das von einem EU-Beitrittsland wünschen würde.
Naja, Sie haben es ja prononciert gesagt und ich habe darauf hingewiesen, es ist ein symbolischer Akt und er zeigt, dass wir einen Schritt weiter in den Konflikt reingehen, weil dieser symbolische Akt ja ein Signal an Russland sein soll. Und genau hier ist die Kritik, dass man sagt, was haben wir denn hier eigentlich für Vorgehen? Rutschen wir da immer weiter rein oder führen wir vernünftige Gespräche? Haben wir eine Vorstellung, was Europa will und was Russland zugestanden wird beim Verteilen der Beute? Nicht? Darum geht's ja. Und das sind die Fragen, die uns bewegen. Ich glaube, die Korruption ist ein wichtiger Punkt, aber mal ehrlich, es geht doch in Wirklichkeit im Augenblick um diese politische Symbolik, dass Europa sagt, wir wollen es nicht unbegrenzt fallen lassen, dieses Ding. Wir wollen es nicht eben an Russland fallen lassen, sondern wir versuchen es irgendwie zu halten durch symbolische Akte. Das ist gefährlich, diese Politik, das will ich gar nicht bestreiten. Aber wenn Sie mich fragen, wie man den Vorgang beschreibt, dann beschreibt man ihn eben so, eine symbolische Geste, die ein bisschen wirkungslos ist, weil sie die Möglichkeiten dahinter nicht auf den Tisch legt.
Okay. Also wir müssen langsam zum Ende kommen zum Thema Ukraine. Wir haben gemerkt, dass ein bisschen die Funken flogen. Ist ja auch sehr interessant, weil man es ja auch nicht absehen kann, wie es jetzt rauskommt. Aber trotzdem vielleicht ganz kurz ein Ausblick, denn darum geht's. Was passiert, wenn Russland gewinnt? Und danach sieht es ja im Moment aus. Thomas Fassbender.
Ja, das Fatale dabei ist, dass die Vorstellung, was ein russischer Sieg ist, derzeit niemandem klar ist. Natürlich gibt es diejenigen, die sagen, Russland will bis nach Lwów und an die polnische Grenze. Also ich gehe 100%, ich sage nochmal davon aus, dass Russland keine Ambitionen hat, irgendwelches NATO-Territorium anzugreifen oder zu erobern. Aber die Schwäche der russischen Position, auch mit Blick auf mögliche Verhandlungen, liegt definitiv darin, dass Putin kein Stratege ist und es gar kein klares russisches Kriegsziel gibt. Das spielt denen in die Hand, die Russland als maximalen Aggressor verteufeln oder dämonisieren. Es gibt denen aber auch keine Motivation, die sagen, na, Russland könnte ja zu einem Verhandlungsfrieden bereit sein. Es ist sehr kompliziert, weil niemand und auch Russen, mit denen ich auf der anderen Seite spreche, weil niemand eine klare Vorstellung hat, was Russland kann und was Russland will letzten Endes. Russland kann die Offensiven der Ukraine mit der ukrainischen Armee, solange da keine NATO-Truppen beteiligt sind, abwehren. Russland ist auch in der Lage, in begrenztem Umfang Frontveränderungen durchzuziehen. Aber dann stößt Russland genauso rasch an seine Grenzen wie die ukrainische Armee. Wir haben also einen Stellungskrieg und einen Abnutzungskrieg, aus dem derzeit weder die eine noch die andere Seite eine klare Schlussfolgerung hinsichtlich einer möglichen Lösung ziehen können.
Henning Rosenbusch, du hattest vorhin gesagt, vom Ende her denken. Und wenn wir uns jetzt überlegen, angesichts der Hunderttausenden von Toten, die da in diesen letzten 12 Monaten oder wie lange das jetzt geht, gestorben sind und die man sich vielleicht hätte sparen können, wenn man pazifistisch denkt. Aber nun ist der Krieg halt ausgebrochen und vom Ende her denken bedeutet jetzt in deinen Augen was?
Ich gehe nicht davon aus, dass sich die Lage der Ukrainer verbessert. Es sind ja auch viele Voraussagen westlicher Experten am Ende nicht eingetroffen. Ich erinnere nur an die ausgehende Munition und so weiter. Also ich denke, dass Russland am Ende gerade jetzt, wo der Westen anfängt zu schwächeln und auch langsam Schwierigkeiten bekommt, das entsprechende Kriegsgerät herbeizuschaffen, dass die Ukraine am Ende jetzt, und man sieht es ja auch an der Front, an der Entwicklung in den letzten Wochen, ja, zunehmend, dass die Front zusammenbrechen könnte. Und wenn die Ukrainer merken, wir müssen jetzt an Munition sparen und so weiter, das ist natürlich für die Moral der Truppe eine absolute Katastrophe. Ja, und deswegen ist das, was ich fordere, das Gleiche wie von Anfang an. Es muss auf Teufel komm raus verhandelt werden und versucht werden, am Verhandlungstisch eine möglichst für alle Seiten irgendwie annehmbare Lösung zu finden und dass das Sterben aufhört. Und ich sehe nicht, was der Westen tun kann angesichts der derzeitigen Situation. Die USA schwächelt, selbst in der EU gibt es Gegenstimmen mittlerweile. Man hat auch gesehen, man leidet weiterhin auch unter den Sanktionen. Also im Allgemeinen ist dieses Russland-Thema wohl eher auch schädigend gewesen für Europa. Und vorhin haben wir über Geopolitik und über altes Denken gesprochen. Es gibt ja auch Geopolitiker im Westen, damals vor 100 Jahren, als das so in Russland gedacht wurde. Da gab es zum Beispiel einen sehr bekannten in England. Da hat man auch eine gewisse Sicht auf die Dinge vertreten. Und teilweise gibt es die auch heute noch in transatlantischen Eliten, ja, also bezüglich auf Russland und wie das denn mit den Bündnissen in Europa auszusehen hat. Stichwort Friedman mit diesem bekannten Ausschnitt vom Council on Foreign Relations. Also es ist nicht so, dass man wirklich hier nur einen Bösen hat und wirklich jetzt irgendwie drauf hoffen muss, dass der nicht die NATO überfällt. Ich hoffe, dass man sieht, wie die Lage ist und dass man sich irgendwie an den Verhandlungstisch setzt und dabei noch das Bestmögliche für die Ukraine herausholt.
Wir sind nur, sage ich in Anführungsstrichen, Beobachter des Geschehens. Das heißt, wir haben nicht das Heft des Handelns in der Hand. Wir sind allerdings zahlende Beobachter. Also schon die Plätze in diesem schrecklichen Schauspiel sind recht teuer. Das weiß jeder. Und jetzt kommen wir mal zu den Dingen, die vielleicht uns etwas näher liegen. Denn bei der Betrachtung dieser Woche gibt es genügend Stoff allein schon in Deutschland. Und zwar, weil ich schon von Geld und Zahlen sprach, natürlich auch, was die deutsche Haushaltslage betrifft, aber vielleicht fangen wir mal an mit der Kehrtwende bei der CDU. Die hat ja ein neues Grundsatzprogramm sich gegeben und man bekommt also weisgemacht, dass die CDU, die sich jetzt als Retterin Deutschlands aufspielt, genau diejenige ist, die bislang alles verpfuscht hat, was uns Sorgen macht. Also der Ausstieg aus der Atomkraft war CDU, die Tormachtweitpolitik war CDU. Alles, was man an Klimawahnsinn erlebt, wurde von der CDU getriggert. Ja, selbst die Arbeitsverträge eines Jan Böhmermann beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen wurden von CDU-Intendanten unterschrieben. Die Bahn war immer ein unionsgeführtes Instrument, diese deutsche Schrottbahn, muss man schon sagen. Und jetzt kommen die also daher und sagen, wir waren es nicht, oder, Roland Tichy?
Ja, das ist ja die große Unglaubwürdigkeit, wobei sich Politik halt so abspielt. Unter dem Druck von Umfragen und Wahlergebnissen kommt halt dann manchmal doch gewisse Einsichtsfähigkeit zu tragen. Jetzt muss man natürlich schauen, hält der Merz das durch? Er war bisher kein besonderer Held im Standhalten. Andererseits muss man sagen, dass die Umfragenlage im Augenblick für die CDU durchaus günstig ist. Sie ist mit ein paar und 30%, da kommt es ja bei Umfragen nicht immer so drauf an. Es sind sowieso bloß Augenblicksaufnahmen, vage, verwackelt. Aber er ist im Augenblick neben der AfD der Gewinner der Umfragen. Und da muss man jetzt natürlich sagen, das hilft ihm natürlich schon gewaltig, dieses Ergebnis und das Kollabieren der SPD, denn anders kann man das nicht nennen. Das Kollabieren der SPD ist ja ein ganz schlimmes Signal. Jetzt werden sich eben neue Mehrheiten zusammenfinden müssen, wahrscheinlich ohne die Grünen. Die Frage ist, ob die Brandmauer zur AfD so aufrechterhalten bleibt, überall, oder gibt es irgendwo einen Einsturz der Mauer? Und wenn sie an einem Ort stürzt, stürzt sie natürlich dann flächendeckend. Da ist es wie mit Armeen, die überrollt werden, da klappt dann alles zusammen. Also wenn die Brandmauer an einer Stelle fällt, fällt sie richtig. Das ist im Augenblick das Spiel. Ich habe keinen Glauben daran, dass Grüne und SPD noch einmal Boden gewinnen. Man merkt ja jetzt, die Kosten dieser Haushaltseinigung, der Agrarwirtschaft, die Landwirtschaft wird vernichtet. Besonders hart trifft es lustigerweise die Biobauern aus verschiedenen Gründen. Die Menschen werden bald spüren, was es bedeutet, den nächsten Schock bei ihren Heizöl- und Strompreisen zu erleben. Und die Inflation wird angeheizt durch eine Politik, die die gesamte Produktion in diesem Lande verteuert. Also da sehe ich von der ökonomischen Seite her keine Entlastung für die SPD und es gibt der CDU Aufwind.
Wobei, wenn wir schon die ganzen Rechnungen aufmachen, CO2-Zuschlag ist das eine, aber natürlich auch für die Ukraine, um mal wieder mit der alten Leier zu kommen, sind 8 Milliarden einfach da, das heißt der Zuschuss wird verdoppelt.
Ich meine, die Ampel hat halt das Phänomen, dass sie sich in Politiken verstiegen hat, die sie nicht finanzieren kann. Die Ukraine zum einen, aber ich meine das ganze wahnsinnige Heizungsgesetz, die Subventionswirtschaft, in die sie die Wirtschaft umbauen will, das kostet ja Milliarden. Man muss sich ja darüber im Klaren sein, dass wir noch groß geworden sind mit der Vorstellung, dass erfolgreiche Industrien Steuern zahlen, Mitarbeiter beschäftigen, die ihrerseits wieder Steuern zahlen, also dass irgendwie die Wirtschaft den Staat finanziert. Habecks Ökonomie ist, der Staat finanziert die Wirtschaft, damit ein paar Arbeitsplätze möglichst grün angestrichen erhalten bleiben. Ein paar Milliarden für ThyssenKrupp, ein paar Milliarden für Salzgitter, jetzt noch mehr Milliarden für Saarstahl. Könnte fast sagen, na, da ist die Ukraine ja auch schon drin bei diesen Milliardenbeträgen, um die es geht. Also wenn man eine Wirtschaft umbaut in eine staatlich gelenkte Planwirtschaft, in der Unwirtschaftlichkeit kaschiert wird durch staatliche Subventionen, dann wird man aus dem Desaster, in dem sich der Haushalt befindet, nicht herauskommen.
Wo wir schon von der letzten Woche reden, COP28, also die Weltklimakonferenz, da haben wir ja noch weitere 10 Milliarden Zuschuss zu dem Global South Fonds, zu dem Klimaschutzfonds für die Süden, wo Deutschland weit über den nach Verursachermaßstab angemessenen 10%, das sind 100 Milliarden Fonds, wir steuern dazu 10% bei mit 10 Milliarden. Die müssen auch irgendwo herkommen und die werden an der Erderwärmung nichts ändern. Ja, ein großer Teil verschwindet in den tiefen Taschen korrupter Politiker. Ja, und das sind alles nur Mechanismen, wo unsere Politiker sich mit fremdem Geld moralische Federn anstecken. Was die Situation der CDU betrifft, also Herr Tichy, da bin ich weitestgehend bei Ihnen, vor allem diese Brandmauerproblematik. Die große Frage ist ja derzeit, der Zeitgeist spielt natürlich dem Merz in die Hände. Ja, der Zeitgeist schwächt derzeit die Stimmen links-grün, SPD-Grüne. Auch innerhalb der CDU wird die gewissermaßen, die grüne CDU wird etwas stiller sein. Die große Frage ist, kann Merz und kann die CDU mit dem neuen Programm und mit den Politikern, die sie hat, von den, ich sag mal, 30-35% der Bevölkerung, die sich insgesamt vom Staat und von den politischen Eliten und den etablierten Parteien losgesagt haben, kann die noch genügend hinüberziehen zu sich wieder, zur CDU? Oder werden wir einfach einen solchen Wählerschwall hin zur AfD erleben, dass dieser letzte Versuch der Volksparteien, die Dinge wieder in die alten Bahnen zu bringen, vollkommen gescheitert ist? Also das ist im Prinzip meine Sorge.
Das ist genau die Frage. Also im Augenblick, wenn man es mal einfach anschaut, gäbe es ja eine bequeme Koalitionsmöglichkeit der CDU, nämlich mit der AfD. Will er nicht. Also ist er angewiesen, in den verbliebenen ja 80% oder vielleicht dann nur noch 70%, auch bei den Ländern sind es dann nur noch 60% der Stimmen für die Nicht-AfD-Parteien. So muss man ja bereits rechnen. Also der Teich wird immer flacher, durch den der Herr Merz mit seinen Gummistiefeln da stolpert. Das wird interessant anzusehen sein, wobei man natürlich sagen muss, dass die Deutschen ja doch in der Regel sehr ängstlich sind und das spürt man ja in dieser Bewegung hin zur CDU. Ich finde diesen Zustrom für die CDU doch erstaunlich. Der ehrenwerte Herr Moderator hat ja am Anfang darauf hingewiesen, dass das Schlamassel ja genau diese Partei im Prinzip eingerührt hat.
Also dass die German Angst uns am Ende rettet.
Was heißt rettet? Also ich bin da immer vorsichtig, den Weltuntergang zu beschwören.
Ja, es gibt natürlich immer noch disruptive Versuche, da irgendwas jenseits der, sagen wir mal, Fluktuation der Wählergunst zu erreichen. Dazu gehören natürlich die bekannten Angriffe des Verfassungsschutzes auf die AfD. Dazu gehört jetzt auch möglicherweise so eine Kampagne gegen die Vorsitzende Weidel. Nur in Klammern gesprochen, diese Plagiatsvorwürfe. Wie schätzen Sie das ein, Herr Fassbender? Ist das seriös oder ist das einfach ein Versuch, irgendwie mit Schlamm zu werfen, der zu nichts führen wird?
Also ein guter Freund von mir sagte vor ein paar Tagen, jetzt werden die Doktorarbeiten und sowieso Facebook also aller potenziellen Systemdissidenten durchwühlt und durchgangen. Was sich bisher mir darstellt, Alice Weidel, diese Promotion, sind das wahrscheinlich die üblichen 1, 2, 3 oder 10 oder 20 Sätze, die man in seiner Dissertation vielleicht woanders abschreibt und nicht, wie es sich eigentlich gehört, die Zitate anbringt. Also die Aussagen von Gutachtern, die ich bisher gelesen habe zu diesem konkreten Fall, gehen davon aus, dass im Unterschied zu anderen Politiker-Dissertationen, also sie nicht ganze Absätze oder halbe Kapitel zitiert hat, ohne Quellen anzugeben. Wenn man natürlich päpstlicher als der Papst, und es ist wunderbar, im Rahmen der Angriffe ad persona, es geht inzwischen wirklich in der Politik weitgehend darum, anderen, dem politischen Gegner, die Glaubwürdigkeit zu rauben.
Und zu unserem Thema gehört natürlich auch etwas, was jetzt in den nächsten Tagen, am Dienstag um genau zu sein, auf die Tagesordnung kommt. Da wird das Bundesverfassungsgericht also die Wahlprüfungsbeschwerde zur Bundestagswahl in Berlin verkünden. Das Urteil bezieht sich dann auf etwas, was vor 2 Jahren im Herbst 2021 stattgefunden hat. Roland Tichy, Sie sind nicht ganz unschuldig an dem ganzen Vorgang, denn dass das überhaupt nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, das war unter anderem eine Recherche von Tichys Einblick. Jetzt haben wir aber eine interessante Sache. Was immer da jetzt entschieden werden wird vom Bundesverfassungsgericht, es betrifft die Zeitigkeit von Wahlvorgängen, die ja ein wesentliches Element der Gleichheit einer Wahl ist. Das heißt, man geht doch davon aus, selbst wenn jetzt diese Wahl da wiederholt werden müsste, dass ein ganz anderer Informationsstand der Wähler ist. Also das kann ja überhaupt nicht funktionieren.
Das ist das eine. Das ist das Argument derjenigen, die eine Neuwahl verhindern wollen. Man könnte aber auch argumentieren, wer hat's denn verschleppt? Also kann Verschleppung einer Klage die Ursache der Verschleppung beseitigen? Also wir haben ja erlebt, dass auf der Landtagsebene, also fürs Berliner Abgeordnetenhaus, wurde ja neu gewählt, weil die dortigen Gremien sich relativ zügig nach dem Druck, an dem wir auch nicht unbeteiligt waren, dahin bewegt haben. Der Bundestag und die entsprechenden Gremien des Bundestags haben alles getan, um die Nummer zu verschleppen. Also Verschleppung macht Unrecht auch nicht gut. Es gibt aber noch einen zweiten Aspekt. Übrigens, wir klagen ja auch dagegen für 2 unserer Leser, die sich dafür motivieren haben lassen. Das zweite ist natürlich, dass bei dieser Entscheidung ganz generell die Briefwahl auch zur Debatte steht. Auch darüber wird es ein Urteil geben. Und das ist eigentlich vor dem verfahrenen Lager da in Berlin fast interessanter. Denn Berlin ist insofern uninteressant. Die Linke ist eben, hat ihren Fraktionsstatus verloren schon. Die Legislaturperiode ist halb durch. Also da ist fast nichts zu gewinnen an der Seite. Aber bei der Frage der Briefwahl, die Briefwahl wurde seinerseits begründet mit ihrer Ausnahmeerscheinung. Man ging damals davon aus, ein paar Prozent der Wähler gehen da zur Briefwahl oder machen Briefwahl. Da müssen wir es da mit der Geheimhaltung nicht so genau nehmen. In vielen Bundesländern gibt es mittlerweile 60% Briefwähler, zum Beispiel in Bayern. Und dann fällt schon auf, dass die Sicherheit, das Geheimnis, das Wahlgeheimnis bei der Briefwahl natürlich nicht gegeben ist. Wer hat denn da das Kreuz gemacht? Mutti oder Vati oder im Altenheim der Pfleger? Also das sind ja alles Fragen, die jetzt ganz offen stehen. Auch die Zeitigkeit der Wahl. 2 Monate vor der Wahl wird da also gewählt. Was ist da dazwischen in der Phase? Also aus einer Ausnahmeerscheinung der Briefwahl ist die Norm geworden. Und diese Entscheidung ist dann bundesweit wichtig und auch für die Zukunft sehr wichtig. Darauf bin ich wirklich gespannt.
Henning Rosenbusch, das ist eine interessante Diskussion, also auch rechtsphilosophisch. Sind wir für oder gegen Briefwahl? Also normalerweise ist es ja zunächst mal ein komfortables Instrument, dass man das zu Hause und in Ruhe machen kann. Und möglicherweise wählen ja dadurch auch mehr Leute, weil sie den Gang sonst bei schlechtem Wetter oder sonst wie da durch die Stadt bis ins Wahllokal, möglicherweise mit Anstehen verbunden, dann scheuen. Also ein positiver Beitrag zur Demokratie, weil mehr Leute wählen. Auf der anderen Seite, Roland Tichy hat es dargestellt, ist es natürlich gefährlich, weil man nicht weiß, wer hat denn das Kreuz jetzt wirklich gemacht. In anderen Ländern, also in der Schweiz beispielsweise, ist es völlig unproblematisch. Hier werden die Briefwahlunterlagen durch die Bank automatisch jedem sofort zugestellt. Man muss sie gar nicht extra beantragen. Und tatsächlich ist die Briefwahl in der Schweiz, würde ich mal sagen, unproblematisch. Also bis jetzt hat es da keine derartigen Anstände gegeben. Wie siehst du das?
Es kommt ja noch dazu, dass über Briefwahl natürlich Manipulationsvorwürfe, man sieht es ja in den USA, da hat sich ja auch nicht nur auf die Wahlautomaten, sondern eben auch stark auf die Briefwahl bezogen. Und da gibt es ja auch die Sache, dass da Tote unter anderem mal gewählt haben, die letzten Jahre öfter. Also auch hier gibt es dann Zweifel, was ja auch nicht immer gut ist für die Demokratie, wenn da Ergebnisse angezweifelt werden. Und aus dem Grund, den du genannt hast, noch bin ich auch schwer dafür, diese Briefwahl nicht zur Normalität werden zu lassen, obwohl es ja eigentlich schon ist. Das, glaube ich, hat sich extrem geändert, als man irgendwann 2010, bitte korrigiert mich jetzt, wann das genau war, aber entschieden hat, dass eben keine Gründe mehr für die Briefwahl angegeben werden müssen, sondern dass man eben einfach Briefwahlunterlagen beantragen kann. Und ja, ich hoffe, das Bundesverfassungsgericht setzt da vielleicht ein Zeichen irgendwie in die Richtung, dass man das eben doch nicht zur Gewohnheit werden lassen soll und dass dieses Ritual mit dem Wahllokal und diese geheime Wahl mit all dem, was einem da, wenn man das erste Mal vielleicht aufkreuzt, merkwürdig vorkommen mag, warum das eben alles seine Berechtigung hat.
Ja, es gibt ja zwei Ebenen. Das eine ist die Stimmabgabe und das zweite ist der Auszählvorgang. Auch der Auszählvorgang ist bei der Briefwahl in vielen Fällen weniger sicher. Man dachte eben, ja, wenn da ein paar Hanseln da Briefwahl machen, was kann schon passieren? Heute weiß man aus statistischen Untersuchungen, dass es doch eklatante Abweichungen gibt, die man sich nicht erklären kann, zwischen dem Briefwahlergebnis unterschiedlicher Parteien. Manches kann man sich erklären. Zum Beispiel der CDU-Wähler ist grundsätzlich urnentreu, der SPD- und FDP-Wähler ist flexibel, der fährt gerne ins Grüne. Beim AfD-Wähler weiß man es nicht so, aber wenn man diese Statistiken wirklich sehr mit sorgfältiger Methode auswertet, gibt es erhebliche Zweifel, ob die Auszählung mit rechten Dingen zugeht.
Thomas Fassbender, Sie sind in Berlin und wenn es da tatsächlich zu einer Neuwahl käme, wären Sie betroffen oder wo sind Sie wahlberechtigt?
Ich bin in Berlin wahlberechtigt, keine Frage, ja. Ich nehme mir die Freiheit für ein absurdes Theater, zwei Jahre nach der Wahl das durchzuführen. Es wäre ein interessanter Stimmungstest, natürlich gar keine Frage, ja. Und ich erkenne auch also bei aller Hochachtung für Herrn Tichys Einsatz da in der Sache, ganz klar bin ich auf Ihrer Seite völlig richtig. Man muss dem Unrecht nachgehen, wo immer das Unrecht seinen Kopf zeigt, gar keine Frage. Aber ob man jetzt diese Wahl durchführt oder nicht durchführt, also wenn man sie durchführt, ist es ein Stimmungstest. Wenn man sie nicht durchführt, glaube ich, wäre die politische Legitimation der Regierung und der parlamentarischen Verhältnisse auch nicht geschmälert.
Ja, das mag so sein. Auf der anderen Seite habe ich einfach ein Unwohlgefühl, wenn es derartig dramatische Fehler gibt, wie es in Berlin der Fall war. Das waren ja nicht ein paar Stimmzettel, die da irgendwo runtergepurzelt sind aus Versehen. Sowas passiert immer. Sondern es war ein groß angelegtes Täuschungsmanöver. Und wenn man dieses groß angelegte Täuschungsmanöver dadurch heilt, dass man es auch dann noch auf die lange Bank schiebt, dann habe ich wirklich ein Unwohlsein.
Ja, in einem muss ich Ihnen absolut recht geben, und zwar aus russischer Erfahrung. Ja, in Russland, wo ja Wahlfälschungen nun schon zu Jelzins Zeiten an der Regel waren, mehr die Regel waren als die Ausnahme, da hat sich dann eine ganze statistische Wissenschaft entwickelt, indem man nämlich die auf Wahlkreisebene die Ergebnisse miteinander vergleicht und nach der gaußschen Verteilkurve, Sie haben das ja eben schon angesprochen, die Abweichungen, man kann relativ einfach, wenn man die einzelnen Wahlkreise miteinander vergleicht, man kann relativ einfach nach Verteilkurven, statistischen Verteilkurven bestimmen oder zumindest den Verdacht äußern, ob da Schmu getrieben wurde in dem einen oder anderen Fall oder nicht. Das sollte man vielleicht auch in Deutschland künftig grundsätzlich zur Regel machen, gerade mit Blick auf die Fragwürdigkeit zunehmender Briefwahlergebnisse.
Ja, in der Tat, es gibt ja so statistische Prüfmethoden, die sogar bei den Finanzämtern zur Anwendung kommen, weil jemand, der Zahlen erfindet, sie meistens anders erfindet, als der Zufall es würde hergeben. Und das ist eine interessante Wissenschaft. Jetzt ist aber nochmal die Frage zur Zeitigkeit, wenn also jetzt tatsächlich diese Wahl da wiederholt werden würde, dann haben wir drollige Verhältnisse deswegen, weil die Welt hat sich geändert. Die Politik ist mittlerweile weitergegangen. Also man kann ja sich gar nicht genügend wundern. Vielleicht hat die CDU inzwischen eine Kehrtwende gemacht und ist gar nicht mehr die CDU, die man früher noch abgelehnt oder gewählt hätte. Mittlerweile positioniert man sich ganz anders, weil sich da was getan hat, weil neue Informationen hinzugekommen sind, weil zum Beispiel der MDR eine Reportage gebracht hat über die DNA-Verunreinigungen der mRNA-Impfstoffe. Das heißt, es kommen ja ständig neue Dinge hinzu. Und ihr merkt, ich nehme damit eine Wendung in die Schlusskurve unserer Sendung, denn das müssen wir ja unbedingt noch besprechen, zumal wenn Henning Rosenbusch dabei ist. Es tut sich ja nun doch auf breiter Front etwas bei diesem ganzen Corona-Narrativ. Selbst der Gesundheitsminister gibt aus Versehen oder ich weiß es nicht, so nebenher zu, also hat ja alles nichts gebracht, die Impfung hat nicht gewirkt, das erfährt man so nebenbei und reibt sich die Augen und denkt, träum ich?
Um dich da ein bisschen zu korrigieren, er hat gesagt, sie hat nichts gebracht in Bezug auf die Weiterverbreitung oder er hat es indirekt gesagt, indem er gesagt hat, wir brauchen einen Impfstoff, der eine gewisse Immunität verleiht oder der vor Ansteckung schützt, ja, damit wir genau bleiben. Also momentan hat man so ein bisschen das Gefühl, die Dämme brechen an verschiedensten Stellen und es wird versucht, überall noch den Finger drauf zu halten. Und ich kann nur hoffen, dass sie brechen, weil eigentlich die DNA-Verunreinigungen, die hätte es eigentlich gar nicht mehr gebraucht. Und das ist ja schon viel länger, als dass es jetzt auch in der Debatte ist, ist es ja raus, dass es diese zwei unterschiedlichen Herstellungsprozesse gab. Eben einen, der während der Herstellungsstudien verwendet wurde für die Impfstoffe, die dort verwendet wurden. Und einen, der dann bei den Impfstoffen für die breite Masse zur Ausführung kam. Und das ist unvorstellbar. Also vor 5 Jahren wäre das der Skandal schlechthin gewesen. Wir wissen, dass wir allen Protagonisten, die hier mitspielen, auch einiges zutrauen können an krimineller Energie. Ich denke, dass Pfizer da ja auch eine Historie vorweisen kann. Also ich kann mich nur noch wundern und ich kann nur hoffen, dass diese Dämme möglichst schnell brechen und dass wir dann wirklich diese Impfung, die Kampagne und wie das alles gelaufen ist, wirklich bis ins Kleinste aufarbeiten, damit sowas nie wieder passieren kann.
Roland Tichy, ist die Sache irgendwie so vorbei, dass man achselzuckend sagen muss, ja gut, habt euch nicht so, also Corona war schlimm und es ist auch vieles schlecht gelaufen, aber jetzt carry on? Oder geht's jetzt erst richtig los, weil wir erkennen müssen, dass die Zulassungsbehörden ihre Arbeit nicht gemacht haben, dass politischer Druck ausgeübt wurde, dass auf hoher Ebene von der Leyen und der Pfizer-Chef rumgekungelt haben, wie es schlimmer nicht mehr geht? Kommt da noch was?
Ich glaube, es gab einen großen Teil der Bevölkerung, der sich nicht hat impfen lassen und da sehr bockig war, muss man vorsichtig zu sagen. Dann gab es Leute, die haben halt diese Impfung, aus welchen Gründen auch immer, über sich ergeben lassen. Und dann gibt es die begeisterten Impfsüchtigen. Und das Mitteldrittel da, also die Menschen, die mit einem gewissen Zweifel dem Staat vertraut haben, kriegen plötzlich Angst. Das ist das Entscheidende. Die anderen wissen sowieso, was gut oder was nicht gut war. Aber ein Drittel der Bevölkerung, schätze ich mal, die haben sich impfen lassen im Glauben an die Politik, im Glauben, dass wir vernünftige Kontrollmechanismen haben, im Glauben auch an Wissenschaftler, an Paul-Ehrlich-Institute und an diese ganzen Institutionen. Und das ist das Entsetzliche, dass das Vertrauen in diese Institutionen alles futsch geht, weil eben die Diskrepanzen, die Herr Rosenbusch aufgeführt hat und auch schon länger beschreibt, weil alle diese Diskrepanzen jetzt hochkommen, bis hin zu diesem seltsamen Tandler-Urteil, das am Freitag gefallen ist, das ja auch so komisch ist. 45 Millionen Euro hat diese Dame nicht versteuert, kriegt jetzt 4,5 Jahre ungefähr Gefängnis, wird natürlich nach Hause geschickt, weil sie krank ist. Das heißt, sie hat ja einen Reibach von 25 Millionen trotzdem behalten. Aber das Irre ist, da war ein Gesundheitsminister, der hieß Jens Spahn. Und mit dem hat an diesem Tag, an dem der Maskendeal da durchgeführt wurde, wurde noch telefoniert. Und ausgerechnet, als das Gesundheitsministerium seine Einkäufe bereits zurückstellte, weil es zu viel und zu teuer und überhaupt war, Tandlers Firma wurde weiter mit dem Handel beauftragt. Mit anderen Worten, da wird jetzt versucht, über ein Steuerverfahren den Deckel draufzumachen auf einen Skandal, der offensichtlich aufgeklärt werden muss. Also die Vertuschung geht weiter. Und jetzt kann man sagen, gut, da geht es ja bloß um Geld, um Herrn Habeck zu zitieren. Es geht ja nur um Geld und nicht um Leben oder Tod. Ist ja auch richtig. Aber alle diese Fälle, die wir jetzt viel länger als die Sendezeit überhaupt wäre, die ganzen Diskrepanzen, die wir da aufzählen könnten, diese ganzen Unsicherheiten, das macht die Menschen ärgerlich. Das zerstört das Vertrauen. Und ich sehe keine ernsthafte politische Initiative, die sagt, es geht nicht um einen Schlussstrich, sondern es geht um eine Aufarbeitung. Und wenn die Aufarbeitung erfolgt ist, dann ein Schlussstrich, sondern jetzt wird der Deckel drauf genagelt.
Bei Masken geht es nur um Geld, bei den Impfungen geht es in der Tat auch um Leben oder Tod. Thomas Fassbender, welchem Tichy-Drittel rechnen Sie sich denn zu?
Die Frage ist wunderbar, weil ich gerade überlegt habe, da ist keins für mich dabei. Ich habe von Anfang an zu denen gehört, die sicher waren, wenn man hier Impfstoffe aus dem Hut zaubert oder unter Hochdruck produziert, dann hat man da weder verlässliche statistische Reihen, Millionen von Erfahrungsdaten und so weiter. Da lässt man sich auf was ein und ich habe mich trotzdem 5-mal impfen lassen.
Was?
Ja, ich habe 2-mal Sputnik, ja, da war ich in Russland 2021, habe ich mir 2 Sputnik-Spritzen geholt und dann nochmal 3-mal Moderna. Ich bin inzwischen auch 2-mal genesen, das letzte Mal vor 3 oder 4 Wochen. Das geht jetzt alles mehr oder weniger harmlos an mir vorüber. Was ich niemals empfunden habe, ist der Glaube an den Staat. Vielleicht fehlt mir der auch nach 23 Jahren Russland-Erfahrung. Also ich bin niemals davon ausgegangen, dass ich dem Staat vertrauen darf, dass er mir einen wunderbaren Impfstoff präsentiert. Ich habe das immer als persönliche Risikoabwägung gesehen und dann gesagt, okay, ich lasse mir halt die Spritze geben. Bisher bin ich damit gut gelaufen. Aber ich bin absolut der Meinung, dass wir hier Grund haben, dem Ganzen nachzugehen, warum und das aufzuarbeiten. Denn der Tandler-Fall zeigt uns ja auch, das ist ja auch wieder das Positive, es gibt auch in Deutschland Korruption und Skandale und Bereicherung und Finanzvergehen. Und allein die Tatsache, mit welcher Intensität man hier auch die staatliche Autorität benutzt hat, um eben politisch durchaus fragwürdige Maßnahmen durchzudrücken, das verdient eine Aufarbeitung. Und diese Aufarbeitung sollte sich im Prinzip darauf erstrecken, warum vertrauen so viele Deutsche in solchem Ausmaß ihrem Staat?
Also Henning Rosenbuschs Fassungslosigkeit über Ihre Impfgeschichte habe ich eben mitgekriegt durch Atmen. Jetzt hat er noch eine Minute Zeit, um das zu argumentieren.
Also alles, wirklich alles, was rauskam in Bezug auf Nebenwirkungen, in Bezug auf die Herstellung der Impfstoffe mit den Plasmidverunreinigungen, in Bezug auf die Probleme der Technik mRNA-Gentherapie, ist nichts Neues. Man konnte die Entwicklung dieser Technologie bis 2020 ja nachvollziehen und gute Artikel in Stat News zum Beispiel, das ist so eine Medizinzeitung, auf jeden Fall, da waren sehr starke Artikel drüber gestanden, wie es da eben steht um die Technologie, wo die Probleme liegen, Lipid-Nanopartikel etc. pp. Also ich könnte da jetzt ewig viel ausführen und man konnte wirklich arge Zweifel haben, ob das denn jetzt wirklich so schnell alles abgestellt werden kann. Und also ich bin eben bei denen dabei, die gesagt haben, nein, ich lehne das von vornherein ab. Ich bin geimpft, ja, also mit anderen Impfstoffen, mit den Impfstoffen, die wir kennen. Ich bin geimpft, ich würde mich nicht als Impfgegner bezeichnen, aber was da gelaufen ist, war für mich vom ersten Tag an ein No-Go. Und ich möchte auch nochmal daran erinnern, dass dann gewisser Herr Gates, der ja jetzt auch sogar vom ZDF zuletzt genannt wurde, als es darum ging, dass eben Superreiche zu viel Einfluss auf die Demokratie nehmen. Ich war einigermaßen überrascht, dass dann Herr Gates, wie auch der Deutschlandfunk berichtete, ein halbes Jahr später, bereits im März 2020 von Immunitätsausweisen gesprochen hat, von Gesichtserkennung bei Sportveranstaltungen und wer denn eben geimpft und genesen ist. Und das müsste alles kommen. Und da wusste man noch gar nicht jetzt so ungefähr, was da denn da jetzt rauskommt als Impfstoff. Und all dies muss man im Hinterkopf behalten, wenn man das alles beurteilt. Und ich glaube, da gab es auch sehr vernünftige Leute, behaupte ich jetzt einfach mal, weil ich dazu gehöre, die von vornherein gesagt haben, nein, das mache ich nicht mit. Also da lasse ich mich nicht impfen mit diesem Impfstoff.
Wir sind am Ende dieser Sonntagsrunde vom 17. Dezember 2023 und für diese doch reichlich vielfältige und auch kontroverse, aber gleichwohl muntere Diskussion danke ich Thomas Fassbender, Henning Rosenbusch und Roland Tichy. Am nächsten Sonntag, also am 24. Dezember, Heiligabend, kommt Peter Hane in die Sonntagsrunde. Wir machen uns dann ein paar weihnachtliche Gedanken über Licht und Zuversicht und unser Kontrafunk, der ja nicht nur die Stimme der Vernunft, sondern auch das Radio der Hoffnung ist, besteht dann 1,5 Jahre. Möglich ist das dank Ihrer Zuwendungen, liebe Hörer, und bitte denken Sie bei den Weihnachtsgeschenken auch an uns. Unsere Spendenkonten finden Sie auf unserer Webseite unter kontrafunk.radio/spenden. Ich danke Ihnen herzlich für jeden eingehenden Franken oder Euro und wünsche jetzt allen einen schönen dritten Advent.